Ja, zum ersten Mal bin ich mit einer Jahreslosung dran. Die stammt aus dem ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 5. Und wir machen ja also nicht weiter mit unserer Reihe aus dem Thessalonicher, zumindest heute nicht. Natürlich machen wir nächsten Sonntag weiter, aber jetzt kommt ausgerechnet die Jahreslosung aus diesem Brief. Und ja, dann stellen wir uns dem auch. Das ist Kapitel 5, Vers 21. Und viele von euch wissen es schon, prüfet alles und das Gute behaltet. Wenn man den Satz jetzt einfach so nimmt, ohne Zusammenhang, ohne alles, er wird ja häufig zitiert, prüfet alles und das Gute behaltet, dann stellen sich schon direkt einige Fragen, ne? Also hier habe ich mal, was sollen wir denn überhaupt prüfen? Und wie sollen wir das denn überhaupt prüfen? Und wozu sollen wir das dann überhaupt prüfen? Diese Antwort gibt der Text ja schon, nämlich um das Gute zu finden. Deshalb sollen wir prüfen. Damit wir es auch behalten können, das Gute, müssen wir es erstmal finden. Ja, und was ist überhaupt das Gute? Ja, das ist eine Frage. Viele wenden diesen Vers auf alles Mögliche an. Also wenn du in den Supermarkt gehst und an die Fleischtheke, dass du dann natürlich prüfen kannst, ob das Tierwohllevel entsprechend ist. Oder wenn du ein Medikament hast oder irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, dann prüfst du, ob dieses Medikament besser ist oder jenes für dich besser ist und so weiter. Hat Paulus das gemeint? Er hat mit Sicherheit auch nicht gemeint, dass wir unser Evangelium in Frage stellen sollen, unser Glaubensfundament. Er hat auch nicht gemeint, dass wir die Heilige Schrift in Frage stellen sollen. Und er hat sicher nicht gemeint, dass wir unser festes Glaubensbekenntnis in Frage stellen und prüfen sollen. Das ist ja unser festes Fundament für unser Leben. Das ist ja unsere Orientierung. Das ist ja unser Lebensbuch. Das ist ja die Instruktion für unser Leben. Nein, das kann er nicht gemeint haben. Also, wie finden wir raus, was er gemeint hat, wenn wir einmal das Ganze im Zusammenhang lesen? Und das tue ich mal, da brauchen wir nicht viele Verse, um direkt zu merken, was er meint. Jetzt habe ich meine Bibel nicht dabei, dann schlage ich diese hier schnell auf. Denn wir haben ja hier überall Bibeln. 1. Thessalonicher 5. 1. Thessalonicher Kapitel 5, ich lese mal ab Vers, nur, ich lese ab Vers 19, ja, nur ein paar Verse. Ab Vers 19, den Geist dämpft nicht. Die Weissagung verachtet nicht. Prüft alles und das Gute behaltet. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. So, das ist der Mini-Kontext, der Mini-Zusammenhang. Und dann sieht man sofort, was der Paulus mit dem alles meint. Er meint die Weissagung, die prophetische Rede, sagen auch einige Übersetzer, in der Versammlung. Oder auch außerhalb. Ja, er meint die prophetische Rede, die Weissagung in der Gemeinde. Und in manchen Übersetzungen, na, hier heißt es ja auch so, die prophetische Rede verachtet nicht. Ja, vielleicht gab es da eine Tendenz in den urkirchlichen Gemeinden oder bei den Thessalonichern, die waren ja sehr emsig und sehr eifrig. Ja, und waren auch, vielleicht haben sie zu viel kritisiert. Ja, und ich weiß es aber nicht, das ist nur eine Mutmaßung. Paulus sagt hier, verachtet die Weissagung nicht, denn die Weissagung, die prophetische Rede, hatte damals eine große Bedeutung. eine große Bedeutung, weil die Leute damals das Neue Testament noch nicht in schriftlicher Form hatten. Sie hatten noch nicht das feste Glaubensfundament, das ich eben erwähnt habe, das wir heute haben. Und deshalb spielte die prophetische Rede, das prophetische Wort eine große Rolle. Gleichzeitig beinhaltete dies jedoch auch eine Gefahr, nämlich es waren ja Irrlehrer in die Gemeinde eingeschlichen, falsche Propheten, falsche Apostel und hatten behauptet, sie seien Propheten und hatten aber in Wirklichkeit versucht, ihre eigene Meinung, ihre eigene Theologie, ihre eigene Lehre aufzurichten, um sich selbst auch in den Vordergrund zu stellen. Und da ist es jetzt natürlich wichtig, wenn man sich diese Situation vorstellt, da ist es natürlich wichtig zu fragen, was ist denn jetzt von Gott? Und was ist jetzt nicht von Gott? Was ist jetzt geistlich vom Himmel? Und was ist vom Teufel? Was ist richtig und was ist falsch? Und deshalb sagt Paulus, verachtet die prophetische Rede nicht, aber prüft alles. Prüft alles und das Gute behaltet. Das taten zum Beispiel auch die Juden in Beröa, als Silas und Paulus ihnen das Evangelium predigten. Da heißt es, sie forschten im Wort, also in der Heiligen Schrift, damals im Alten Testament, sie forschten im Wort, ob es sich so verhielte. Ja? Sie prüften, was ihnen gesagt wurde von Paulus und Silas. Und auch im 1. Korinther kriegen wir einen Hinweis im 14. Kapitel. Da geht es um die Ordnung in der Gemeinde und Paulus sagt, jetzt redet nicht alle durcheinander, sondern wenn Propheten zur Sprache kommen, dann sollen ein oder zwei Propheten reden, die anderen sollen schweigen, beziehungsweise die anderen sollen es beurteilen. Ja. Und da haben wir den Kontext. Es geht um die prophetische Rede, die es zu beurteilen gilt, zu prüfen gilt, um das Gute herauszufinden, zu behalten. Das ist der Zweck, das ist der Sinn. Was bedeutet das für uns heute? Vor diesem Hintergrund. Was heißt das für uns heute? Gibt es heute in der Gemeinde prophetische Rede? Ja, sage ich, eindeutig. Eine Gemeinde, in der es keine prophetische Rede gibt, die wird geistlich sterben. Aber was meine ich mit prophetischer Rede, was ich persönlich verstehe unter prophetischer Rede heute? Weil wir ja haben ja ein festes Glaubensfundament. Wir haben ja das Neue Testament, wir haben das Alte sowieso. Wir haben das Neue und damit einen festen Kanon, den wir als Gottes Wort ansehen. Was bedeutet denn heute prophetische Rede? Es kann nicht bedeuten, dass wir eine neue Lehre bekommen. Da sind wir fertig, ja, da sind wir abgeschlossen, da haben wir alles. Aber prophetische Rede aus meiner Sicht bedeutet ein Reden, geleitet durch den Heiligen Geist in die Situation und die aktuelle Lage der Gemeinde hinein. Auch von einzelnen Menschen. Und das zeigt sich oft darin, dass derjenige, der zum Beispiel eine Predigt oder ein Wort hört, merkt, ich bin angesprochen, Gott redet mit mir, Gott spricht mich an. Er ermutigt mich, er deckt etwas auf, was in mir verkehrt ist. Oder er tröstet mich. Ja, das fasse ich unter prophetischer Rede. Ein Reden durch den Heiligen Geist mit Verweis auf das Wort Gottes. Das dient zur Erbauung, zum Trost, zur Ermutigung, zur Ermahnung, zur Korrektur der Gemeinde. Und wenn eine Gemeinde das nicht hat, dann ist sie arm. Also auch heute, ihr Lieben, ihr müsst prüfen, was ihr hört. Prophetische Rede findet in der Predigt statt. Es findet aber auch in Gesprächen statt, in Bibelkreisen, in Hauskreisen, in Bibelstudien und so weiter. Wir sind aufgerufen, es zu prüfen. Ja? Ja, unser Prüfen geht aber noch ein Stück weiter. Es beschränkt sich nicht auf das, was in der Gemeinde gesagt ist. Denn unsere Gesellschaft heute, unsere hiesige Gesellschaft, auch die Kirche, ganz allgemein, sie sind ins Wanken geraten. Unsere Gesellschaft hier, die westliche Welt, unsere europäische Kultur, wir bauen auf christlichen Werten und christlicher Ethik. Und diese sind mehr und mehr am Schwinden. Das nimmt man überall wahr. Ich persönlich denke, nein, die christliche Ethik ist noch nicht weg. Sie ist noch nicht ganz weg. Nicht in allen Bereichen. Aber sie schwindet immer mehr und findet immer mehr Ablehnung. Und das betrifft viele Sektoren. Wenn man im evangelikalen Bereich bleibt, dann betrifft das die Themen wie Umgang mit ungeborenem Leben, Umgang mit Sexualethik, mit Homosexualität, mit dem Geschlecht. Das ist das, was die evangelikalen Kreise am meisten bewegt. Aber das ist lange nicht alles, ihr Lieben. Das ist lange nicht die ganze Politik. Da gibt es viel mehr. Zum Beispiel, wie ist es mit unserem Besitzdenken? Ja? Unserem Konsumdenken? Wie ist es mit unserer Einstellung zum Wohlstand? Wie ist es mit unserem Umgang mit der Schöpfung? Wie sieht es aus mit der Frage der Selbstbestimmung und so weiter und so fort? Viele Fragen, die es zu prüfen gilt. Jetzt mögt ihr sagen, halt mal, das ist ja die Welt. Wir aber sind ja die Gemeinde. Leute, seid nicht naiv. Immer. Zu allen Zeiten hat die Strömung der Gesellschaft, das Denken der Gesellschaft einen Eingang gefunden in die Gemeinde. In die Predigten, in die Haltungen, in die Denkweisen. Das ist immer reingeschwappt in die Gemeinde, denn wir sind ja nicht abgeschottet. Ja? Christus hat gesagt im hohen priesterlichen Gebet, dass er uns nicht aus der Welt herausnimmt. Er hat uns in die Welt hineingesetzt. Ja, er hat uns in die Welt hineingesetzt und hat gleichzeitig gebetet zum Vater, bewahre sie vor dem Bösen. Bewahre sie vor dem Bösen. Weil er wusste, ja, da schwappt was hinein in die Gemeinde, weil wir sind nicht im Elfenbeinturm. Ja. Einflüsse der Gesellschaft finden Eingang in die Gemeinde. Und das merkt man oft gar nicht. Ja? Deshalb prüfet alles. Ja? Prüfet alles und das Gute behaltet. Noch ein kurzes Zitat hier, weil nämlich auch die Kirche, die sehr geprägt ist von moderner wissenschaftlicher Theologie, aber nicht nur sie, alle Gemeinden, alle Kirchen, auch in der Gefahr stehen. Ich zitiere mal einen Predikanten der EKD, Predikanten der Evangelischen Kirche in Deutschland. Hat er 2018 gesagt, sein Name ist Wolfgang Wilke, nicht besonders bekannt, nehme ich mal an. Der hat Folgendes gesagt, ich zitiere: Gleichzeitig wird in kirchlichen Medien immer wieder behauptet, Jesus sei nicht auferstanden. Also nicht wirklich, körperlich ist damit gemeint. Ja? Jesus sei nicht auferstanden, das Grab sei nicht leer gewesen, den Sühnetod Jesu gäbe es nicht und auch das Gericht Gottes und die Hölle nicht. Ich fahre fort mit dem Zitat: Das gleicht ja einem Erdrutsch, wenn die Kirche ihr Fundament in Frage stellt und selbst nicht mehr weiß, was gut und richtig ist. Falsche Brüder bringen falsche Lehren und falsche Lehren bewirken falschen Glauben und falscher Glaube zerstört die Gemeinde. Eine Warnung von einem Predikanten der evangelischen Kirche in Deutschland. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, das erreicht auch viele Freikirchen. Leider ist es so. Deshalb prüft alles. Ja, prüft alles und das Gute behaltet. Das ist wichtig, dieser Nachsatz. Ja, das Gute behaltet. Dieser Nachsatz ist sehr wichtig, weil einige von, ja, wir sind darauf trainiert, kritisch zu denken. Ja, in der Schule. Ja, ich kenne das aus meiner Lehrertätigkeit. Kritisches Denken ist auch richtig, dass das gelehrt wird. Aber da fällt man leicht von einer Seite, auf der einen Seite vom Pferd. Weil man nur noch kritisiert und nur noch kritisiert und nur noch das Falsche herausstellt, ohne zu denken, was ist denn jetzt das Gute? Ja. Wo ist denn jetzt das Gute? Man muss das Falsche natürlich als solches erkennen und bezeichnen, aber wir müssen das Gute behalten, das ist das Ziel. Darum geht es, das Gute zu finden. Ja. Okay. Ja. So, wenn wir prüfen wollen, was gut und richtig ist, dann brauchen wir einen Maßstab. Ja. Wir brauchen Prüfkriterien. Und Gott sei Dank haben wir den. Oh, da bin ich aber schnell gewesen. Niki, kannst du nochmal zurückgehen? Ja, danke schön. Natürlich, ihr wisst es, wir haben das Wort Gottes. Das ist unser verlässlicher Prüfmaßstab. Warum ist das Wort Gottes verlässlich? Warum ist das der Maßstab, den wir brauchen? Keinen anderen brauchen wir. Wir brauchen das Wort Gottes. Zwei Kriterien, zwei Gründe nenne ich euch, es gibt natürlich viel mehr, aber ich nenne euch zwei Gründe, warum das Wort Gottes unser und der Maßstab ist. Erstens, das Wort Gottes ist ewig. Das Wort Gottes verändert sich nicht. Es bleibt immer. Es verändert sich nicht mit dem Zeitgeist. Der Zeitgeist verändert sich. Die Strömungen in der Gesellschaft verändern sich. Der Mainstream verändert sich. Unser Denken verändert sich. Unsere Stimmungen verändern sich. Mehrheitsmeinung verändert sich. Aber das Wort Gottes nicht. Es bleibt immer. Himmel und Erde werden vergehen, das ist ein Zitat von Jesus. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Und in Jesaja heißt es, ihr seht es, das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort Gottes, unseres Gottes, bleibt in Ewigkeit. Es war immer so, dass das Wort Gottes als Autorität betrachtet wurde. Die alte Kirche hat es so gesehen. Jesus selbst hat es so gesehen. Ihr könnt es nachforschen im Neuen Testament. Jesus selbst sieht das Wort Gottes als Wort Gottes an. Auf jeden Fall. Und das Wort Gottes selbst versteht sich auch als Wort Gottes. Ich zitiere mal Andreas Schäfer von vor kurzem, von der La Höhe. Der hat gesagt, Gottes Wort sagt über Gottes Wort, dass es Gottes Wort ist. Ja? Okay? Klammer zu. Wir haben ein ewig gültiges Wort. Aber das, ihr Lieben, reicht noch nicht aus. Das reicht noch nicht aus, weil das Wort zwar ewig sein könnte, aber es könnte ja falsch sein. Ja? Also wenn du ein Metermaß hast, wo die Einheiten nicht stimmen, dann hast du zwar einen schönen Maßstab, aber das ist ziemlich zwecklos, damit etwas zu messen, wenn die Einheiten nicht stimmen. Deshalb ist noch eine Sache zumindest wichtig, außer der Tatsache, dass das Wort Gottes ein ewiges ist. Dass es gut ist, dass es wahr ist, dass es stimmt, dass es gut ist, dass es perfekt ist. Er kennt sicher die Begegnung zwischen Jesus und dem reichen Jüngling. Der wollte ja wissen, wie er ewiges Leben bekommt. Und er spricht Jesus an mit: guter Meister. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Guter Meister. Und Jesus sagt: was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Interessante Äußerung, ne? Wenn man glaubt es, und das glauben wir ja, dass Jesus auch Gott war, ja, dann ist auch sein Wort natürlich gut. Ja. Aber was er hier sagt ist, wenn du das Menschliche misst an Gottes Güte, an der Moral, an der Ethik, an dem Wesen, an der Natur Gottes, dann ist alles andere böse. Ja. Dann gibt es nur diesen Dualismus. Böse und gut. Und der Einzige, der gut ist, ist Gott. Und wenn Gott der Einzige ist, der gut ist, dann ist auch sein Wort gut. Dann ist auch sein Wort perfekt. Dann ist auch sein Wort wahr. Und dann haben wir einen Maßstab, liebe Gemeinde, für alle Zeiten, auf den wir uns verlassen können, der verlässlich ist und gut und den wir nutzen können, um die Dinge, die Paulus hier meint, zu prüfen. Das ist dann unser Maßstab. Ja, so. Wenn wir diesen Maßstab haben, und das ist ja wunderbar, dass wir ihn haben, liebe Freunde, ich denke an unseren Gottesdienst an Silvester, wo es um die Dankbarkeit ging. Wie dankbar sind wir dafür, dass wir einen ewigen, verlässlichen Maßstab haben, von dem wir wissen, dass er gut ist und wahr ist. Wo gibt es sowas? Wo in der Welt gibt es sowas? Da können wir dankbar sein. Jetzt brauchen wir aber noch etwas, um prüfen zu können, anhand dieses Maßstabs. Ich will euch mal Folgendes sagen. Wenn ich eine Computerzeitschrift lese, also ich lese nicht regelmäßig eine Computerzeitschrift, ja, aber ich habe mal in eine Computerzeitschrift reingeguckt und mal das ein oder andere gelesen. Da kann ich euch sagen, da stehe ich davor wie die Kuh vor dem Sonntag. Ja. Ja, sie hat keine Ahnung, sie weiß nicht, was der Sonntag ist. Und da stehe ich wie ein Ochs vom Berg, da verstehe ich nur noch Bahnhof. Weil mir die Kenntnisse fehlen, weil mir das Fachvokabular fehlt, weil mir vor allen Dingen, wie soll ich sagen, der Sinn dafür fehlt. Weil mir dieses Denken fehlt. Da kann ich nichts mit anfangen. Und jetzt bei anderen mag, bei euch, bei einigen von euch mag das ja anders sein. Die wissen direkt, was sie da lesen, weil sie einen Sinn haben dafür. Weil sie Kenntnisse haben dafür. Ja. Anderen geht es anders. Die haben vielleicht keinen Sinn für bestimmte Musik. Die haben keinen Sinn für moderne Kunst. Die haben keinen Sinn für Ästhetik. Also egal. Ich habe keinen Sinn für diese Texte. So, und wenn wir jetzt das Wort Gottes anhand des Wortes Gottes prüfen wollen, dann brauchen wir einen Sinn, einen bestimmten Sinn für das Wort Gottes. Wir brauchen einen bestimmten Sinn. Dieser Sinn entspricht dem Heiligen Geist. Es ist der Sinn des Christus. Es ist der Heilige Geist, der uns den Sinn des Christus gibt. Und wir brauchen den Sinn des Christus. Und ich zitiere mal jetzt, da kommt es schon, danke, aus 1. Korinther 2. Wir hatten es in der Lesung, 1. Korinther 2, hier die Verse nochmal 14 bis 16. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Der geistliche Mensch dagegen, also der gläubige Mensch, der gläubig ist an Christus, der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Wir aber, und er meint die Gemeinde Gottes, die Gläubigen an Christus, wir aber haben den Sinn des Christus. Und ohne den Sinn des Christus kannst du nicht prüfen, was das Gute ist, das du behalten möchtest, weil du es nicht kennst, weil du nicht weißt, woran du das Gute messen sollst, weil du nicht weißt, was jetzt wirklich gut ist und weil du die Schrift nicht verstehst. Du verstehst die Schrift nicht. Du verstehst nicht, wie Gott es gemeint hat, wenn du diesen Sinn des Christus nicht hast. Den brauchst du. Wie bekomme ich den Sinn des Christus? Nun, Epheserbrief zum Beispiel sagt es uns, da betet der Paulus für die Epheser, dass der Christus durch den Glauben in ihren Herzen wohnen möge. Durch den Glauben, durch das Vertrauen auf Jesus, durch das Vertrauen auf Christus. Natürlich, was Christus für uns getan hat, das Vertrauen auf seinen Sühnetod, das Vertrauen, dass er unsere Schuld bezahlt hat, das Vertrauen, dass er uns vergibt, das Vertrauen, dass er der Herr ist, das Vertrauen, dass er unser Erlöser ist, das Vertrauen in seine Heilstaten, aber eben auch das Vertrauen, dass er uns in die Wahrheit leitet, das Vertrauen, dass er uns seinen Geist gibt, damit wir prüfen können, was das Gute ist. Ja? Der Sinn, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Und wenn der Christus durch den Glauben in meinem Herzen wohnt, dann wohnt auch der Sinn des Christus in mir, der Heilige Geist. Der wohnt dann auch in mir. Paulus bestätigt nochmal Epheser 1 oder ich greife zurück, in ihm seid auch ihr, also in Christus, als ihr gläubig worden, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Und wenn du den Sinn des Christus hast, dann ändert das alles. Dann ändert das alles. Es ändert dein Denken. Es ändert deine Perspektive auf diese Welt und auf dein Leben. Es ändert dein ganzes Leben. Es ändert deine Herzenshaltung und deine Einstellung und deine Wertungen. Es ändert deine Beweggründe, deine Motive. Es ändert einfach alles, wenn du den Sinn des Christus hast. Nur ein Beispiel. Aus dem Bereich Besitzdenken, mein Körper, mein Geschlecht. Ich frage euch mal, welchen Einfluss hattest du darauf, wann du geboren wurdest?
Keinen.
Wo du geboren wurdest? Welchen Einfluss hattest du darauf, mit welchen denen du ausgestattet wurdest, mit welchen Talenten oder Gaben du welchen Veranlagungen du ausgestattet wurdest. Welchen Einfluss hattest du darauf? Keinen. Welchen Einfluss hattest du darauf? Konntest du dir deine Eltern aussuchen? Ne? Ich jedenfalls nicht. Du konntest dir auch noch nicht aussuchen, nach welchen Erziehungsmethoden die dich erziehen. Du konntest es nicht aussuchen. Noch nicht mal, auf welche Schule du gehst. Und dann willst du der Herr über dein Leben sein? Ja, das ist, du merkst, das Leben ist dir gegeben. Du hast es empfangen. Du hast es bekommen. Ob es jetzt gut ist oder schlecht, du hast es empfangen. Genauso empfangen wir neues Leben durch Christus. Es ist uns geschenkt. Wir empfangen es. Es ist uns gegeben. Und deshalb gehört unser Leben nicht uns. Das ist eine grundsätzliche Einstellung. Unser Leben gehört nicht uns. Mein Besitz, alles, was ich habe, gehört nicht mir. Mein Körper gehört nicht mir. Mein Bauch gehört auch nicht mir. Es kommt von Gott. Es ist geschenkt. Natürlich hat Gott es mir gegeben. Er hat es mir überlassen als eine Gabe. Er hat mir die Hände gefüllt, aber nicht dafür, dass ich die Hände zumache und sage, jo, das habe ich jetzt, ja, sondern ja, ich darf es genießen. Ich darf mich darüber freuen. Ich soll es genießen. Ich soll mich darüber freuen. Aber er hat es mir gegeben, damit es anderen dient, damit es anderen zur Freude wird, damit es anderen hilft, damit er geehrt wird durch das, was er mir gegeben hat. Dadurch hat es das. Das ist der Zweck, warum Gott mich beschenkt, warum ich das bekommen habe, was ich bekommen habe. Und es ist von ihm. Mir gehört es nicht. Ich verwalte es im Namen Gottes. Und das ist eine Einstellung und das ist eine Haltung, die dem Sinn Christi entspricht, aber nicht dem Sinn der Welt. Das ist nur ein Beispiel. Nur ein Beispiel dafür, wie unser Sinn, unser Denken, unsere Einstellung, unsere Haltung sich ändert. Wenn wir ein Leben mit Christus beginnen. Ja, nun ist es aber so, letzter Punkt der Predigt. Nun ist es aber so, dass wir ja, wie soll ich sagen, dass dieser Sinn des Christus nicht immer so lebendig ist in uns. Ich glaube, Andreas hat es oder irgendjemand hat es heute hier schon gesagt. Ja, dass der Sinn des Christus, und das müsste jeder von sich sagen können, bei sich merken, dass der Geist Gottes nicht immer brennt, dass der Sinn des Christus in mir nicht immer sprudelt, nicht immer lebendig ist und dass ich dann in der Gefahr stehe, wenn ich etwas prüfen soll, um das Gute zu behalten, ich das gar nicht kann oder ich Fehler mache oder ich das Gute gar nicht finde. Das ist wie soll ich es vergleichen, ganz banaler Vergleich, ein Topf mit Wasser, der auf dem Herd steht und ihr wollt, dass das Wasser sprudelt. Was musst du machen, damit das Wasser sprudelt? Du musst Energie zuführen, damit es auch ins Sprudeln gerät. Und wenn die Energie zu wenig ist, dann blubbert es nur noch. Und wenn sie dann noch weniger wird, dann steigen noch leichte Blasen hoch. Und wenn es dann noch weniger wird, dann wird das Wasser ganz ruhig. Wie bleibt der Sinn des Christus in uns lebendig und sprudelnd, sodass wir tatsächlich prüfen können, was das Gute ist und das Wohlgefällige und Vollkommene. Ich zitiere mal einen Vers aus Römer 2,2. Der kommt, ja, da ist er schon, Dankeschön. Den kennt ihr auch. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, Schlachterübersetzung, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Damit ihr prüfen könnt, was das Gute ist, das wir ja behalten wollen, müsst ihr euch verändern, verwandeln lassen durch die Erneuerung eures Sinnes. Ihr sagt mit Recht, wir haben ja doch schon den Sinn Christus, des Christus. Wir haben ja schon den Heiligen Geist. Ja, den haben wir. Den haben wir, aber der muss eben auch lebendig in uns sprudeln. Wir müssen ständig erneuert werden. Wem sagt Paulus diesen Vers? Er sagt es an Gläubige. Er richtet diesen Vers an Gläubige. Ja, lasst euch erneuern. Lasst euch immer wieder erneuern. Lasst euren Geist immer wieder erneuern. Durch das Wort Gottes zum Beispiel. Ja, lasst euch immer wieder erneuern. Macht das Wasser in eurem Topf immer wieder sprudelnd. Macht den Sinn Christi in eurem Leben immer wieder lebendig dadurch, dass ihr euch erneuern lasst. So, jetzt mache ich etwas, was ich sonst nicht mache. Ich frage mal kurz in die Gemeinde hinein, wie mache ich das denn? Wie bleibt denn der Geist des Christus in mir lebendig? Wie bleibt das denn? Hat da von euch jemand eine Antwort? Almut? Danke, Almut. Rainer?
Deswegen habe ich die Bibel hochgehalten.
Dito, ja. Ja. Jan? Ihn
täglich, jede Minute näher, in Gedanken mit ihm verbunden sein.
Ja. Edmund?
Indem ich mich meiner Unzulänglichkeit, meiner Unnützigkeit rühme und vor euch Brüdern und Schwestern bekenne, dass ich unnütz bin, dass Gut. ich ein Sünder bin.
Danke, Edmund. Ja, ja. Durch?
Gebet.
Danke. Ulla, du darfst auch noch zu Wort kommen.
Gebet und Danksagung.
Gebet und Danksagung, wir haben es ja gehört.
Beziehung.
Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Danke für eure Hinweise. Wie bleibt das Wort, wie bleibt der Sinn des Christus in mir lebendig? Wie wird er sprudelnd? Natürlich brauche ich das Wort Gottes, weil das Wort Gottes Christi Sinn wiedergibt. Es ist gesprochen aus dem Geist Gottes. Es ist erfüllt mit dem Geist Gottes. Es lebt durch den Geist Gottes. Es macht sich mir klar durch den Geist Gottes. Ich brauche das Wort Gottes. Ja, und ich brauche die Nähe zu Christus, damit ich auch seinen Sinn erfasse. Ich brauche das Reden mit Christus. Ich brauche das, Edmund sagt es, das mich ständige Verlassen auf Christus allein und das Erkennen meiner Unzulänglichkeit. Und ich brauche und ich darf das Gebet haben. Und deshalb schließe ich mit einem Vers. Hui, da kam nichts mehr, dann zitiere ich das jetzt so. Kennt ihr auch diesen Vers? Jakobus 1, 5 bis 6. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, ja, so erbitte er sie von Gott. Also, wenn ihr was prüfen, wenn es ums Prüfen geht, ja, und darum, das Gute zu finden und das Gute zu behalten, und ich irgendwie merke, ich stehe wie ein Ochs vom Berge jetzt momentan da, dann gibt es hier eine erstklassige Ermutigung. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Das ist die Verheißung. Ja. Wie gewichtig ist das Reden mit Gott, das Reden mit Jesus in diesem Zusammenhang. So, wir können dankbar sein in diesem neuen Jahr, dass wir das Wort Gottes haben als eine ewige, verlässliche, gute, perfekte Quelle, die man niemals eichen muss. Und wir können dankbar sein, dass wir den Sinn des Christus durch den Glauben an ihn geschenkt bekommen haben, damit wir in der Lage sind, auch dieses Wort Gottes richtig zu deuten und zu verstehen und es anzuwenden. Halleluja, kann ich nur sagen. Ohne diese beiden Dinge bräuchten wir diese Jahreslosung gar nicht angehen. Ja, aber wir können sie angehen und wir dürfen sie angehen. Und lasst uns das tun im neuen Jahr und das fröhlich tun und mit Zuversicht tun. Amen.